Herzlich willkommen beim Podcast Auf den Spuren alter Kulturen des Marburger Zentrums Antike Welt. Mein Co-Moderator heute ist Rico und ich bin Adrian. Heute beschäftigen wir uns mit Sprache und Philosophie der alten Griechen. Unser Gast ist Susanna Kinzig, derzeit Recognized Student in Philosophy an der Universität Oxford. Herzlich willkommen, Susanna.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Susanna Kinzig studierte an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen einen Bachelor in Mathematik und einen weiteren in Altgriechisch mit dem Nebenfach Latein, gefolgt von einem durch die Studienstiftung des deutschen Volkes geförderten Master in Griechisch, den sie mit einer Arbeit über Pseudo-Aristoteles, Periatomon, Grammon, Übersetzung und Kommentar abschloss. Daran schloss 2023 der Beginn einer ebenfalls von der Studienstiftung unterstützte Dissertation mit dem Titel Pseudo-Aristoteles, De Lineis Insecabilibus, Edition, Übersetzung und Kommentar an. Seit 2025 ist sie Recognized Student in Philosophy an der Universität Oxford. Susanna, du bewegst dich an einer seltenen Schnittstelle zwischen Altgriechisch, Mathematik und Philosophie. Wie bist du dazu gekommen?
Also ich würde sagen, das hat schon sehr früh angefangen. Ich habe in der Schule schon Griechisch gemacht und Mathematik. Also ich habe erst Latein gelernt, das ist ja häufig so. Und dann hat mir Latein viel Spaß gemacht und dann habe ich beschlossen, auch noch Griechisch an der Schule zu lernen. Und das kam dann alles so. Und dann habe ich unter anderem bei einem Wettbewerb mitgemacht in der Oberstufe beim Catham Carolinum. Das ist der Wettbewerb für alte Sprachen in NRW. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht und dann habe ich mich gefragt, was studiere ich denn jetzt? Und dann habe ich meine Leistungskurse studiert, Griechisch und Mathe, weil ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, was ich jetzt schöner finde. Und dann haben immer alle Witze gemacht, ich sollte mich doch eigentlich mit antiker Mathematik beschäftigen. Und dann irgendwann dachte ich so, ja, eigentlich haben sie recht. Und seitdem beschäftige ich mich so mit den Themen Mathematik, Griechisch, Philosophie und finde das sehr schön.
Ja, dann muss ich direkt nachfragen. Den Text, den du untersuchst, der handelt von unteilbaren Linien. Das klingt für den Laien ziemlich mathematisch.
Ja.
Kannst du uns vielleicht kurz sagen, worum es dort geht? Also kannst du das einem Laien erklären, der davon noch nie was gehört hat? Weil mir fällt es sehr schwer vorzustellen, was machen die alten Griechen eigentlich, wenn sie Mathe machen?
Ja, total. Also erstmal, was machen die alten Griechen generell, wenn sie Mathe machen? Dann machen sie sehr viel Geometrie. Genau, also die untersuchen da ganz viel Objekte, Kegel, die versuchen, Flächen zu berechnen, machen das auch alles sehr abstrakt. Also es gibt den bekanntesten oder einer der bekanntesten Mathematiker überhaupt, glaube ich, ist Euklid. Der hat so im 3. Jahrhundert gelebt und der hat die Mathematik, vor allem die Geometrie, also wirklich bis heute geprägt. Also der hat eine Axiomatik aufgebaut, also der hat gesagt, okay, das sind jetzt so die kleinsten Dinge, auf die wir uns einigen können. Ja, also das ist jetzt eine Linie und das definiert er dann. Und dann folgert er, okay, wenn das eine Linie ist, wie kann ich dann ein Dreieck konstruieren? Was ist ein Dreieck und so weiter? Genau, das machen die sehr, sehr viel. Es gibt dann noch andere Mathematiker. Euklid ist so der Wichtigste. Es gibt dann auch Archimedes zum Beispiel oder Eudoxos oder so. Und bei mir im Text geht es jetzt um unteilbare Linien. Da ist die Frage, was ist das genau? Und Hintergrund meines Textes ist die ganz allgemeine Frage, besteht die Welt aus kleinsten unteilbaren Teilchen oder nicht? Unteilbar ist im Griechischen das Wort Atomos. Und da kommt zum Beispiel das moderne Wort Atom von. Als das Atom entdeckt wurde, dachte man, das sei unteilbar. Deswegen hat man das Atom genannt. Heute wissen wir, es ist teilbar. Okay. Aber wenn ich manchmal jetzt im Gespräch sagen werde Atom, dann meine ich immer ein kleinstes unteilbare Teilchen. Und die Frage war total groß und damit haben sich viele Leute beschäftigt. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem mein Text entstanden ist. Und in meinem Text geht es um die Frage, okay, wenn wir kleinste unteilbare Teilchen annehmen, dann müssen wir die irgendwie auch in der Geometrie annehmen. Und was für Konsequenzen hätte das denn für unsere Geometrie, wenn wir sagen, okay, es gibt eine kleinste unteilbare Linie, so ganz grob?
Wie klein müsste der Punkt dann sein, dass er nicht mehr teilbar ist?
Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt sozusagen. Ein Punkt, wenn wir in der Geometrie von Punkten sprechen, auch in der Antike schon, ist damit meistens ein nicht ausgedehntes Objekt gemeint. Also das in keiner Dimension ausgedehnt ist. Eine Linie ist ja in einer Dimension ausgedehnt und eine Ebene in zwei, ein Körper in drei. Und ein Punkt hat keine Ausdehnung. Mhm. Und das ist irgendwie ein Problem, ja. Das kann man sich zwar im Kopf denken, aber wenn wir jetzt in die Welt gucken, ja, wo gibt es Punkte? Gibt es überhaupt Objekte, die nicht ausgedehnt sind? Und das war schwierig. Das fanden die damals nicht so leicht. Aus diesem Gedanken heraus haben die gesagt, hä, irgendwie kann das ja nicht sein. deswegen muss es irgendwie kleinste unteilbare Linien geben. Und damit ist gemeint etwas, was schon irgendwie in einer Dimension ausgedehnt ist, aber halt irgendwie nicht teilbar. Und dann ist die Frage, das ist nicht einfach zu verstehen, das verstehen nicht viele. Ich weiß nicht, ob ich es ganz verstehe. Witz beiseite. Die Idee ist schon irgendwie, wir können aus etwas, was keine Ausdehnung hat, nicht etwas konstruieren, was Ausdehnung hat. Das ist so ein bisschen ein Problem.
Okay, weil 0 mal 0 würde auch 0 ergeben, nach dem Motto.
So ungefähr. Und deswegen haben die kleinste unteilbare Linien angenommen. Jetzt ist die Frage, wo haben sie die eigentlich angenommen? Haben sie die nur in ihrem Kopf, in der Mathematik, in der abstrakten Geometrie angenommen? Da haben wir existenziell weniger Probleme. Da kann man einfach mal Dinge annehmen. Aber die Frage ist auch, haben die sich vorgestellt, dass es kleinste unteilbare Linien in der physischen Welt gibt? Also es gibt Theorien, möglicherweise. Also das ist nicht so ganz klar, aber es könnte sein, dass in der Schule Platons, also einem der bedeutendsten Philosophen der Antike, der hat so im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt, in seiner Schule, die nennt sich Akademie, da könnte es sein, dass es Theorien gab, dass die Welt aus geometrischen Objekten besteht. Also dass die sich vorgestellt haben, naja, wir haben irgendwie, wenn wir ganz viele Linien aneinander kleben, dann kommt da eine Ebene raus und wenn wir Ebenen aneinander kleben, dann kommt da ein Körper bei raus.
Ja.
Und zwar in der physischen Welt. Das könnte sein. Jetzt ist das Problem, man kriegt da ein bestimmtes Dimensionalitätsproblem. Also eine Linie ist halt einfach nur an einer Dimension ausgedehnt, egal wie nah ich die aneinander klatsche, da kommt keine zweite Dimension raus. Eventuell schon. Und das ist genau das, worum es bei mir eben geht. Ja. Und in der physischen Welt wird das schwierig.
Ja, es klingt so, als wäre es irgendwie zwischen Theorie und Wirklichkeit.
Genau.
Weil ich meine, in der Theorie könnte ich ja in einem Koordinatensystem einen Punkt darstellen und kann ihm Koordinaten geben und der hat dann keine Ausdehnung, oder?
Genau. Also die Idee eines Koordinatensystems ist nicht antik.
Ah, okay.
Es gab da kein Koordinatensystem. Das führt, soweit ich weiß, glaube ich, erst Descartes ein. Ich will mich da aber auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Genau, in der Antike gibt es keine Koordinaten in dem Sinne. Aber ja, klar, du kannst einfach irgendwas in den Raum setzen. Ja, das hat dann keine Ausdehnung, das klappt.
Und ich meine, die Wirklichkeit besteht ja auch häufig dann aus verschiedenen geometrischen Formen. Wenn man sich so einen Tannenzapfen oder manche Blüten ganz genau anschaut, kann man doch viele geometrische Formen da drin wiedererkennen. Hängt es auch mit deinem Thema zusammen? Oder?
Naja, das ist die große Frage, inwiefern gibt es mathematische Objekte in der Wirklichkeit? Das hängt grob mit meinem Thema zusammen, ist auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert. Also gibt es mathematische Objekte in der Welt? Und da würde zum Beispiel Platon eher sagen, nee, also mathematische Objekte, wirklich mathematische Objekte, die gibt es, aber die sind getrennt von der physischen Welt.
Okay.
Also das kann man sich auch einfach klar machen, wenn du dir so einen Kreis aufmalst, der wird nie perfekt sein. Er wird nie perfekt rund sein, egal wie sehr du versuchst, den rund zu machen. Er ist nicht rund. Du kannst irgendwie ranzoomen, dann hat er so ein klein bisschen, hat er eine Ecke oder so, nicht rund. Ja, oder eine Linie ist nie komplett gerade. Also eine Gerade in der Welt, kann es die geben. Aristoteles sieht das zum Beispiel anders. Das ist ja einer der anderen großen Philosophen der Antike, ein Schüler Platons, der aber dann eine rivalisierende Schule aufgebaut hat. Und der würde jetzt sagen, naja, irgendwie gibt es mathematische Objekte schon. Ich kann mir eine Linie angucken, eine aufgemalte Linie. Naja, und ich kann mir schon vorstellen, dass die komplett gerade ist. Und das ist dann irgendwie schon ein mathematisches Objekt, was es in der Welt gibt.
Ja, das ist natürlich ein Unterschied, ob man es selbst mathematisch konstruiert oder ob die Natur was konstruiert hat.
Ich finde die Debatte total spannend, aber ich habe eine völlig andere Frage, nämlich du sprichst von Aristoteles und dein Text ist allerdings von einem Pseudo-Aristoteles.
Ja.
Wer ist denn dieser Pseudo-Aristoteles und wie gehst du damit um, dass er nicht der richtige Aristoteles ist?
Ah, genau, was bedeutet Pseudo-Aristoteles überhaupt? Das habe ich mich gefragt.
Ja, das ist eine gute Frage. Pseudo-Aristoteles bedeutet in meinem Fall zumindest, dass der Text Aristoteles zugeschrieben wurde ganz lange. Wir aber heute vermuten, dass er nicht von Aristoteles ist. Das werde ich in meiner Dissertation natürlich behandeln, wer jetzt der Autor ist. Das ist allerdings schwer zu entscheiden. Also es ist so, also A, bin ich froh, dass der Text Aristoteles zugeschrieben wurde, weil das wahrscheinlich der einzige Grund ist, warum der Text überliefert wurde. Weil eben Aristoteles ein wichtiger Autor war und da haben sich viele gesagt, ach, den abzuschreiben, das lohnt sich doch nochmal.
Okay.
Genau, super. So, wie gehe ich jetzt damit um? Es gibt verschiedene Arten, wie ich versuche, mich dem Autor anzunähern. Also zunächst ist es einmal so, dass der Autor im Stil von Aristoteles schreibt. Und das ist ganz klar. Also der benutzt Begriffe, die Aristoteles benutzen würde. Der benutzt die auch in der Art, wie Aristoteles sie benutzen würde. Und wenn es nicht Aristoteles ist, wovon wahrscheinlich auszugehen ist, dann ist es doch zumindest jemand, der Aristoteles sehr gut kennt und wahrscheinlich jemand, der in der Schule des Aristoteles war. Es gibt da noch so ein paar andere Hinweise, dass der Autor des Textes eventuell ungefähr zeitgleich gelebt hat wie Aristoteles. Jetzt kann man total viele Theorien aufstellen, wer das gewesen sein kann. Bisher habe ich keine Indizien gefunden, die auf irgendeinen bestimmten Autor hinweisen, den wir kennen. Meine Arbeitshypothese ist zu sagen, es ist zumindest ein Kenner des Aristoteles, der wahrscheinlich auch zeitgleich gelebt hat.
Aber spielt es überhaupt eine große Rolle, ob es jetzt Aristoteles war oder nicht? Also beeinflusst es deine Herangehensweise an den Text, deine Quellenkritik, oder ist es einfach nur nice to know?
Nice to know ist es auf jeden Fall. Das stimmt. Also in einem Teil meiner Arbeit ist das tatsächlich relevant. Und zwar ist meine Arbeit, ist ja dreigeteilt. Ich mache eine Edition, was das ist, kann ich gleich sagen. Dann übersetze ich den Text und dann kommentiere ich den Text. Also ich versuche quasi zu erklären, worum geht's da eigentlich. Da geht's viel darum, den Text mehr Leuten zugänglich zu machen, die ja nicht so viel Ahnung von Griechisch haben. Oder die Übersetzung ist jetzt auch nicht super schnell verständlich, weil der Text sehr unverständlich ist. Okay, aber im ersten Teil meiner Arbeit mache ich also eine Edition. Also wenn wir uns antike Texte angucken, dann ist es so, dass wir ja nicht, also quasi nie das Original vorliegen haben, sondern das hat irgendwer geschrieben. In meinem Fall war das im 4. Jahrhundert vor Christus, hat das mal irgendwer aufgeschrieben. Und dann schreiben das Leute ab. Und das machen die ganz, ganz lange, bis wir den Buchdruck entwickelt haben. Das heißt, da schreibt einer das Original ab, dann schreibt von dem wieder jemand ab, dann schreiben von dem drei Leute ab, ja, dann irgendwie im Mittelalter schreiben das irgendwelche Mönche ab, dann ist irgendwie einer konzentriert sich nicht richtig, der überspringt dann drei Zeilen, beim anderen kippt er Kaffee um, okay, es gab wahrscheinlich keinen Kaffee, das Wasser, was weiß ich, so, ja, das und dann... Also da geht viel schief und dann hat man am Ende viele verschiedene Versionen dieses Textes. Ich komme auch gleich dazu, was das mit deiner Frage zu tun hat. Okay, also ich habe am Ende ganz viele verschiedene Versionen. Ich habe jetzt zum Beispiel 27 Versionen von meinem Text. Das ist für so einen kleinen Text relativ viel. Der Text ist aber auch sehr kurz.
Wie lang ist der Text? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Seiten? A4 Seiten oder wie viele Wörter? Oder?
Das sind 3000 Wörter, das sind so 10 A4 Seiten ungefähr.
Ah, okay.
Also sehr kurz.
Ja. Okay.
Genau. Ja, für eine Diss genug.
Okay. Aber sehr gut. Kennst du ihn schon auswendig? Kannst du ihn rezitieren?
Ja, man kennt dann schon. Okay, ja. Für eine Diss ist das, so wie ich die aufziehe, eine ganz gute Länge. Und was man jetzt macht, ist also mit bestimmten Methodiken diesen Text untersuchen und versuchen zu sagen, okay, wer hat der wie von wem abgeschrieben, von den 27 Versionen, die ich habe. Und dann kann man quasi diesen Baum des Abschreibens hochgehen und dann sagen, okay, die früheste Version, die ich rekonstruieren kann, müsste so klingen. Mhm. Und jetzt versucht man dann zu sagen, gibt es Fehler in diesem, also die früheste Version ist nie die Originalversion. Wir nennen das dann den Archetypen. Also der Archetyp ist nie das Original. So hoch können wir gar nicht gehen. Ja, also meistens hat man die Handschriften so zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert oder was. Dann hat man mit viel Glück irgendwie vielleicht was aus dem 9. Jahrhundert, vielleicht was aus dem 6. Jahrhundert nach Christus. Ja, also man muss sich immer vor Augen führen, das sind schon nochmal 1000 Jahre vor meinem Original.
Willst du vielleicht kurz sagen, wann dein Original etwa entstanden ist?
Meine Arbeitshypothese ist das 4. Jahrhundert vor Christus. Genau, ungefähr. Und jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage, ja? Wenn ich mir jetzt diesen Archetypen angucke und sagen will, da sind Fehler drin, dann arbeite ich sehr viel auch mit dem Stil des Autors. Mein Text ist ja jetzt relativ kurz, ja? Also aus 10 Seiten kann man wenig über den Stil herausfinden. Jetzt ist es für mich schon relevant, ob das ein Schüler des Aristoteles ist und ob der versucht zu schreiben wie Aristoteles. Mhm. Ja, dann geht es um Begriffe. Wenn ein Begriff drin ist, den würde Aristoteles nie benutzen oder der ist uns erst ab dem 5. Jahrhundert nach Christus belegt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der falsch ist, doch sehr hoch.
Ja.
Ja, das darf man dann nicht zu oft machen oder man muss da methodisch sehr aufpassen. Aber dann kann man sagen, das wurde wahrscheinlich später in den Text reingebracht. Mhm. Bestimmte Formulierungen, wenn die einfach sehr untypisch für die Zeit wären, sehr untypisch für Aristoteles, dann gehen schon bei mir alle Alarmglocken an und ja. Ich bin so, okay, Moment, da muss ich wirklich aufpassen. Ist das wirklich das Original oder ist da was schiefgegangen?
Aber wäre es dann auch möglich, den Text Platon zuzuweisen oder hat er so einen ganz krass anderen Stil, dass man klar sagen kann, das muss irgendwie entweder Aristoteles selbst oder einer seiner Schüler gewesen sein?
Ja, also der hat einen ganz, ganz klaren Stil, der auf jeden Fall in die Schule des Aristoteles gehört. Und nicht nur der Stil, sondern auch der Inhalt ist ganz klar in der Tradition des Aristoteles. Ja. Da wird ganz klar auf die Physik des Aristoteles Bezug genommen. Da werden Ideen weiterentwickelt von Aristoteles. Ja. Also insofern, es ist nicht selbst wenn es nicht Aristoteles ist, wovon ich momentan ausgehe, naja, die Ideen sind aristotelisch.
Du sprichst ja viel von den, sozusagen von den Schülern Aristoteles, die Peripatetiker, und dann hast du vorhin die Schule des Platon erwähnt.
Genau.
Die Akademie, und es gibt ja noch weitere Schulen, die dann im Verlauf der Antike entstehen, wie die Stoa oder die Epikureer. Ja. Wie stehen denn diese Schulen zueinander? Und kann man das im Text sehen, sozusagen das Verhältnis dieser Schulen zueinander? Mhm. Also haben Aristoteliker was mit Platon zu tun, gerade in deinem Fall?
Ja, das ist eine interessante Frage, auch eine große Frage. Also erstmal zur Entstehung des Peripatos vielleicht, also der Schule des Aristoteles. Platon war also ein großer Philosoph der Antike. Er selbst ist Schüler des Sokrates, den Namen hat man vielleicht auch schon mal gehört. Sokrates selbst hat nichts aufgeschrieben, alles ein bisschen schwierig. Also Platon hat eine Schule gegründet, super. Und Platon hat auch geschrieben. Und einer seiner Schüler ist Aristoteles. Und Aristoteles macht dann einen Haufen anderes Zeug. Also ist erst in Athen, lernt bei Platon, ich glaube für 17 Jahre, also zumindest eine lange Zeit, geht dann weg, kommt dann irgendwann wieder nach Athen und gründet dann eine eigene Schule, unterrichtet da auch. Und das ist eben der sogenannte Peripatos. Und die beiden Schulen, wie genau da der Austausch war, das weiß ich nicht. Da weiß ich auch nicht, ob man das ganz genau weiß. Aber es sind auf jeden Fall parallel existierende Schulen mit unterschiedlichen Ansichten. Vielleicht auch konkurrierend. Und das merkt man auf jeden Fall. Also Aristoteles in ganz vielen Schriften kritisiert er Platon, platonische Ideen, auch Ideen seiner Schüler. Und das merkt man in meinem Text ganz, ganz klar. Also mein Autor, dem geht es ja um unteilbare Linien. Und sein Punkt ist eigentlich, es gibt keine unteilbaren Linien. Das ist irgendwie ein Quatschkonzept. Was soll denn bitte eine unteilbare Linie sein, ja? Und das macht er, indem er sagt, okay, was sind denn eigentlich die Argumente von denen, die unteilbare Linien vertreten? Und wir gehen davon aus, oder ich gehe davon aus, dass das in der Schule des Platon, da gibt es Hinweise, ja, in der Schule des Platon, vielleicht sogar von Platon selbst vertreten wurde, diese Idee. Okay, und mein Autor sagt jetzt also, okay, das sind jetzt 5 Argumente, die bringen die, um zu beweisen, dass es unteilbare Linien geben muss. Die referiert er dann. Und dann danach sagt er, okay, die sind alle Quatsch, weil. Und dann widerlegt er die alle der Reihe nach. Also da gibt es ganz klar einen Austausch zwischen diesen beiden Schulen. Und dann, nur der Vollständigkeit halber, im Rest des Traktats führt dann mein Autor noch ganz viele andere Argumente an, warum es Quatsch ist, von unteilbaren Linien auszugehen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
Das beantwortet meine Frage ziemlich ausführlich. Ja, ich habe Teile deiner Arbeit auch gelesen. Du hast auf der einen Seite einen griechischen Fließtext, dann hast du daneben eine Übersetzung stehen, wo du sozusagen das alte Griechische und moderne mathematische Begriffe teilweise überträgst. Mhm. Und dann hast du in deinen Kommentaren nochmal moderne Formeln dann tatsächlich eingeführt.
Ja.
Wie machst du das? Ja, weil ich stelle mir vor, dass die moderne mathematische Notation und das, was im griechischen Fließtext steht, der ja aus gesprochenen Wörtern besteht, sich dann doch stark unterscheidet. Mhm. Also wie gehst du da methodisch dran? Also wie machst du das?
Ja, das ist methodisch immer ein bisschen schwierig, vielleicht auch ein bisschen umstritten. Also es ist immer die große Frage, wie sollte man wissenschaftliche Texte übersetzen, ja? Weil man versucht, die ja so zugänglich wie möglich zu machen. Das ist ja immer die Frage, wer ist jetzt das Publikum? Aber es ist immer wünschenswert, wenn da jemand keine Ahnung von hat, ja, so zugänglich wie irgendwie möglich zu machen, aber gleichzeitig dem antiken Gedanken gut treu zu bleiben. Das ist ein schwieriger Spagat. Also wenn ich jetzt im griechischen Text zum Beispiel an einer Stelle geht es um etwas, was wir im modernen Sinne vielleicht als Wurzeln ausdrücken würden. Also die Wurzel von 9 ist ja 3. Ja. Aber auf eine geometrische Weise. Und das ist für uns heute nicht zugänglich. Also zumindest, wenn man jetzt nicht Mathematik und Geometrie studiert hat, okay. Aber wenn man jetzt vom Schulmathematik kommt, ja, was ist eine Wurzel in der Geometrie? Okay, ich muss irgendwie ein Quadrat konstruieren. Ist irgendwie schwierig. Oder zumindest nicht sofort zugänglich. So, blöd. Wie löse ich dieses Problem jetzt, um das zugänglich zu machen? Ich mache es so, dass ich den griechischen Text so wörtlich wie irgendwie möglich zu übersetzen versuche, ohne dass es, also wenn da, also man sollte es natürlich immer noch verstehen können. Ja?
Ja, ja.
Das heißt also, wenn da jetzt der Begriff Linie vorkommt, ja, Gramme, dann übersetze ich den schon auch mit dem Wort Linie, das hat mathematisch irgendeinen Sinn, ja, aber Ebene übersetze ich also auch mit Ebene, das ist ein Begriff, damit kann man was anfangen. Ist es ganz genau dasselbe? Das, was jetzt das griechische Wort für Ebene ist, ist das dasselbe wie das deutsche Wort für Ebene? Okay, kann man alles diskutieren, mache ich auch im Kommentar, ja. Also wer da total tief einsteigen will, der kann sich meinen Kommentar zu Gemüte führen, ist jetzt aber auch nicht kriegsentscheidend in der Übersetzung, ja, also die Übersetzung versteht man dann immer noch. Wenn es aber jetzt um sowas geht, wie die Wurzel zu erklären, das verschiebe ich alles auf meinen Kommentar. In meiner Übersetzung übersetze ich tatsächlich den Text. Da wird dann von einem Quadrat, was ich baue, aus Linien, ja, da ist dann die Rede von. Das versteht man dann vielleicht nicht sofort. Dafür muss man dann meinen Kommentar gucken. Aber im Kommentar versuche ich das einem nahe zu bringen mit Hilfe von Zahlen. Wir sind eher eine Gesellschaft, die viel mit Zahlen arbeitet. Ja, das ist irgendwie leichter. Das hat man schon mal gehört. Und damit versuche ich dann an Beispielen den Text ein bisschen näher zu bringen und was die entscheidenden Probleme sind.
Wenn ich kurz zwischenfragen darf, fügst du auch Abbildungen in deinen Text dann ein? Weil ich versuche mir gerade vorzustellen, wie würde zum Beispiel die Wurzel von einem Quader aussehen? Also ich meine, kannst du das beschreiben?
Ja, jetzt haben wir Dinge zusammengebracht oder ich, die vielleicht nicht direkt zusammengehören. Jetzt fange ich erstmal mit dem Wurzel von einem Quader an. Also eine Wurzel ist ja, oder wenn wir uns eine Quadratzahl angucken, wenn wir 3 mal 3 rechnen, ja?
Ja.
Ist es ja so ein bisschen wie wenn ich eine Strecke der Länge 3 habe und eine andere Strecke der Länge 3, ja? Und daraus baue ich ein Quadrat. Kein Quader, ein Quadrat. Okay. Ja, und dann ist die Fläche ja 9. Ich rechne ja 3 mal 3. Das kannst du dir aus der Schulmatte noch irgendwie vorstellen. Naja, und wenn ich jetzt eine Wurzel von 9 ziehe, kommt halt 3 raus, weil 3 die Seitenlänge des Quadrats sind mit der Fläche 9. Okay?
Okay, ja, ja.
So.
Gut.
Das ist sozusagen leicht in Anführungsstrichen die Wurzel. Ja.
Okay.
Aber ich meine, Diagramme sind oder Abbildungen sind ein total spannendes Problem für Menschen wie mich. In Editionen, weil in den Handschriften, die man so hat, sind manchmal Abbildungen drin. Und dann fragt man sich immer, wie tue ich die denn jetzt in meine Edition rein? Ja, also gehören die jetzt in den antiken Text? Und was mache ich, wenn kein Abbild da ist? Ja. Keine Abbildungen sind ein großes Problem, ja. Manchmal sind meine Argumente, an denen ich arbeite, ja sehr geometrisch. Dann wird da gesagt, okay, jetzt hier liegt der Punkt A und da liegt der Punkt B. Wenn man da keine Abbildung zu hat, super blöd. Ja?
Ja.
Also dann kann man sich halt überlegen, okay, wo müssten jetzt die Punkte liegen? Das diskutiere ich alles in meinem Kommentar.
Okay.
Und da ist auch der Platz für meine Diagramme. Also wenn ich in meiner Edition keinen einzigen Anhaltspunkt habe, wie das Diagramm wirklich ausgesehen haben muss, dann gebe ich das in meinem Kommentar wieder und sage, naja, ich stelle mir jetzt so ein Diagramm vor. Ja.
Könnte so ausgesehen haben.
Ja, oder manchmal ist es schon relativ klar. Dann sagt man so, ja, okay, das muss da irgendwie gewesen sein. Jetzt die Frage, war das irgendwann mal im Text? Bei meinem Text ist eh die Frage, ist der geschrieben worden? War der zum Lesen da?
Ja.
Wurde der eigentlich gehört? Wissen wir auch nicht. Hat das irgendwer vorgetragen? War da vielleicht so eine Tafel? Da hat einer was dran gemalt währenddessen. Also zum Beispiel in Aristoteles Physik gibt es sehr überzeugende Theorien, dass der wahrscheinlich irgendwelche Diagramme gemalt hat, während er das erzählt hat.
Ja gut, ich meine, es kann ja sein, dass dieser Pseudo-Aristoteles auch so eine Abbildung oder ein Diagramm gezeichnet hat, aber dass es dann nachher einfach nicht mit übernommen wurde von einem Mönch, der war zu faul oder ich will ihm jetzt keine Faulheit unterstellen, hatte kein Platz oder.
Ja, die haben sich auch diktiert, die haben ja oft noch Diktat abgeschrieben.
Genau.
Und dann wird das mit Diagramm generell schwierig.
Ja, ja, das kann gut sein. Es ist natürlich immer. Schade. Ich habe, glaube ich, in meinem Text mindestens 2 Abbildungen. Die kann ich auch in die Edition übernehmen. Die sind irgendwo in meinen Handschriften drin. Die sind sehr plausibel. Die übernehme ich. Genau, und den Rest. In meinem Kommentar findet man alles mit einem Bildchen.
Ja, also außer den aristotelischen Texten oder den pseudo-aristotelischen Texten, wie wir jetzt wissen, untersuchst du ja auch Xenokrates und Zeno von Elea. Und die sind beide ja nur fragmentarisch erhalten. Wie bist du auf die beiden gekommen? Wie hängen die mit deiner Arbeit eigentlich zusammen? Und wie gehst du vor, wenn du ihre Ideen rekonstruierst?
Ich beginne mal mit dem älteren der beiden, das ist Zenon. Es gibt zwei wichtige Zenons in der Antike, nicht vertauschen. Meins ist Zenon von Elea, das ist der ältere der beiden Zenons. Der andere Zenon ist Zenon von Kition, der die Stoa gegründet. Auch sehr wichtig, aber nicht vertauschen. Also Zenon von Elea. Das ist meiner Meinung nach einer der einflussreichsten Philosophen der Antike. Der wurde super viel rezipiert, gerade in der Mathematik auch und in der Physik. Und also was ist überhaupt ein Fragment? Man kann unterscheiden zwischen einem Fragment und einem Testimonium. Ein Fragment ist tatsächlich sowas wie ein wörtliches Zitat. Ja? Also da kann man Anführungsstriche drum setzen und man vermutet, okay, das stand irgendwo mal irgendwie so oder das hat er zumindest so gesagt. Testimonium ist ein bisschen weiter davon entfernt. Ein Testimonium ist so, als würde einer von euch morgen von diesem Podcast hier erzählen und was ich so gesagt habe. Ach, und dann verkürzt man das ein bisschen und dann lässt man das weg, was man unwichtig findet oder uninteressant, ja. Das ist so ungefähr ein Testimonium. Zenon ist uns vergleichsweise gut überliefert. Da haben wir Fragmente bei Aristoteles, von denen wir vermuten, dass Zenon sie doch wahrscheinlich irgendwie recht wortgetreu so gesagt hat. Aber es sind halt trotzdem nur Fragmente. Ja? Also wie Aristoteles sie wann sagt, das ist natürlich total wichtig in der Quellenkritik. Und auf sowas achte ich dann sehr, sehr viel. Also wo ist uns Zenon überliefert? Wer spricht da? Warum zitiert er ihn jetzt? Genau, so gehe ich quasi damit um.
Also Zenon hat dann vor diesem Zoll Aristoteles geschrieben und gewirkt.
Ach so, ja, genau.
Und Aristoteles also, gibt es gewissermaßen wieder seine Ideen.
Genau, also Zenon hat im 5. Jahrhundert gelebt, vor Aristoteles gewirkt und Aristoteles ist sehr beeinflusst von ihm. Oder also, was heißt beeinflusst? Er arbeitet sich sehr an ihm ab. Zenon ist spannend. Ich meine, wir können später noch auf Xenokrates kommen, aber dann steige ich jetzt mal so richtig in Zenon ein. Zenon ist total spannend, weil Zenon ist nett. Der hat nämlich Paradoxa, die mehr oder weniger einfach zu verstehen sind und die aber nicht so einfach zu lösen sind. Also ein Teil dieser Paradoxa war sehr einflussreich, eben wenn es um die Frage geht, ja, woraus besteht eigentlich unsere Welt? Besteht unsere Welt aus jetzt kleinsten und teilbaren Teilchen oder nicht? Und deswegen ist der für mich auch relevant. Und an einer Stelle in meinem Traktat geht es auch um Zenon.
Kannst du mal ein Beispiel bringen für so einen Paradoxon?
Ja, Paradoxa sind sehr spannend.
Ja, das ist die Frage. Ich hoffe, es ist leicht verständlich. Also das Paradoxon, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, das nennt man das Dichotomie-Paradoxon. Dichotomie bedeutet Halbierung. Ja? Mhm. Und das Paradoxon geht so, stellt euch vor, ich laufe von A nach B, von zu Hause bis zum Zug oder so. Und dann sagt Zenon, okay, das geht offensichtlich, ja, also ich kann von zu Hause bis zum Zug laufen. Okay, aber wenn ich das mache, dann muss ich ja die Hälfte dieser Strecke überquert haben zuerst, ja. Dann habe ich auch die Hälfte dieser Strecke überquert und die Hälfte der Hälfte und die Hälfte der Hälfte und die Hälfte der Hälfte und so weiter, ja, ad infinitum. Okay, gut, damit kann man auch irgendwie leben, muss irgendwie geklappt haben. Also bis in die Unendlichkeit habe ich irgendwie Hälften, also ich habe eine unendliche Anzahl an Hälften überquert. Das wird schon irgendwie schwierig. Jetzt sagt Zenon, hä, aber wie soll das denn gehen, ja? Also wie soll ich denn unendlich viele Hälften in einer begrenzten Zeit überquert haben? Irgendwie ist klar, ich schaffe es in 5 Minuten von zu Hause zum Zug, aber irgendwie muss ich dabei unendlich viele Hälften überquert haben. Und diese Unendlichkeit, das ist für einige Leute ein großes Problem. Ja, das kann man noch viel komplexer ausdrücken, indem man sagt, okay, das muss dann in unendlich langer Zeit gewesen sein. Aber das kann ja nicht sein, weil irgendwie ist es ja eine endliche Zeit. Aber wie soll ich denn unendlich viele Dinge in einer endlichen Zeit überqueren? Und da kann man dann ganz tief einsteigen in solche Probleme. Also das ist auch in der Mathematik ein großes Problem gewesen, lange Zeit. Das geht dann in die Infinitesimalrechnung über, also in die Analysis. Diese Probleme, hä, wie gehe ich denn jetzt mit Unendlichkeiten um?
Also die Prämisse ist gewissermaßen, wenn ich zum Zug von zu Hause laufe, muss ich die Hälfte der Strecke überwunden haben.
Und die Hälfte davon.
Und die Hälfte davon.
Und die Hälfte der Hälfte.
Okay, das kommt mir irgendwie nach einem sehr verkopften Problem vor, weil ich meine,
ja, ja. Also,
wie kommt man darauf, sich so eine Frage zu stellen? Oder?
Naja, das ist eben gerade die Frage nach, woraus besteht unsere Welt? Also das ist so ein bisschen das, was da zugrunde liegt. Ja? Also man kann dieses Problem lösen, nämlich, also eine mögliche Lösung, die Leute auch genommen haben, ist zu sagen, nee, man kann die Strecke nicht unendlich aufteilen, ja. Irgendwann kommt da was raus, was nicht teilbar ist. Ja, ja. Sowas wie eine unteilbare Linie.
Also okay.
Ja? Ja. Und ich habe dieses Unendlichkeitsproblem gar nicht.
Ja.
Das antworten die sogenannten Atomisten, also die Leute, die davon ausgingen, nee, unsere Welt besteht aus kleinsten unteilbaren Teilchen.
Aber ich meine, gibt es überhaupt Unendlichkeit? Also das wäre auch nochmal eine Frage. Also in der Theorie natürlich schon, aber...
Genau, das sind die Fragen, um das dann zirkuliert. Also genau, wenn man vom Kontinuum ausgeht, das tut zum Beispiel Aristoteles. Aristoteles sagt, nö, also wir können uns unendliche teilen, gar kein Problem. Mhm. Ja? Oder was heißt, er sagt vielleicht nicht gar kein Problem, aber er sagt, es geht.
Ja.
Aber dann muss man sich mit dem Thema der Unendlichkeit auseinandersetzen. Ja. Was heißt es, unendlich zu sein? Gibt es die Unendlichkeit überhaupt so in der Realität? Gibt es die nicht? Gibt es die nur in unserem Kopf und in der Mathematik? Ja, das sind dann Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss.
Und was ist dein Ergebnis, würdest du sagen? Meins. Es gibt die Unendlichkeit oder gibt sie nicht? Also,
ob ich da jetzt ein finales Urteil habe? Also in der Mathematik gibt es die Unendlichkeit bei uns. Wir können einfach alles Mögliche konstruieren, wenn wir möchten, in unseren Köpfen. Klar gibt es dann die Unendlichkeit. Gibt es die in der Physik? Da müsste man jetzt wahrscheinlich einen Physiker fragen. Mein Stand der Dinge ist... dass wir ja aktuell schon davon ausgehen, dass unsere Welt aus kleinsten unteilbaren Teilchen besteht. Die verhalten sich aber gar nicht so, wie wir das wollen oder wie wir dachten oder wie Zenon das dachte. Ja, können irgendwie an mehreren Stellen gleichzeitig sein. Das verändert natürlich das Paradoxon von Zenon total, wenn wir sagen, ja, wenn wir aber ganz ins ganz Kleine gucken, dann verhalten sich die Sachen ganz anders, als wir das eigentlich denken.
Es gibt auch sogar einen Effekt, der nach Zenon benannt ist, den Quanten-Zenon-Effekt. Als Anmerkung neben dran für den interessierten Zuhörer. Kann man auf Wikipedia gerne nachlesen. Ja, wir sprechen die ganze Zeit über Mathematik, Philosophie bei den alten Griechen. Kannst du was über die Verbindung dieser beiden Bereiche sagen? Ich meine, wir sind da schon eingestiegen und Endlichkeit gibt es das nicht. Ja, aber es gibt ja noch andere Bereiche, die dann im Text vorkommen. Zum Beispiel die Sache, dass die Vernunft die schnellste Bewegung darstellt.
Oh ja.
Wo man ja sehr in diesen Bereich des Abstrakten kommt. Wie bewegt sich eigentlich eine Vernunft? Wie sehen die Griechen das Verhältnis zwischen Mathematik und Philosophie gerade in so einem Bereich wie diesem?
Also wir unterteilen ja heutzutage, trennen das ja sehr stark in unseren Köpfen. Philosophie ist etwas, Geisteswissenschaften generell sind etwas, Naturwissenschaften sind was ganz anderes. Ja, und okay, Mathe ist irgendwie der komische kleine Bruder, der so zwischendrin irgendwie hockt und nicht so ganz weiß, was er machen soll. Und das war in der Antike gar nicht so, ja. Das waren Universalgelehrte. Gerade Aristoteles hat ganz viel auch Biologie gemacht und Physik gemacht und... Also der hat Sachen seziert, der erzählt uns irgendwie über das Sexualverhalten von Schlangen. Also Aristoteles macht alles Mögliche, ja, und beschäftigt sich aber eben auch mit Fragen, die wir heute in die Philosophie einordnen. Das ist aber für die nicht so stark getrennt wie für uns. Mhm. Und jetzt beim Verhältnis zwischen Philosophie und Mathematik, das ist natürlich eben die Fragen, die wir jetzt gerade behandelt haben. Da, wo die Physik an ihre Grenzen stößt, da, wo wir nicht mehr messen können, da, wo wir... uns irgendwie überlegen müssen, ja, wo kommt denn jetzt die Theorie hin? Da beginnt eben dann die Philosophie, ja. Es geht zum Beispiel auch um die Fragen von Zeit. Was ist Zeit? Wir brauchen Zeit, wir brauchen eine Theorie der Zeit irgendwie bis zu einem gewissen Grad, weil wir Sachen messen.
Ja,
wir messen Sachen und dafür brauchen wir Zeit. Aber was Zeit ist, ich meine, ich kenne mich jetzt mit Einstein nicht aus, der hat sich aber ja auch mit den Fragen beschäftigt, ja, wie funktioniert die Zeit? Und da kommen wir eben in den Bereich der Philosophie.
Ah, das ist dann auch das, was ein bisschen was Einstein gemacht hat mit der, war das Quantenphysik, dass er sich dann...
Also mit Einstein kenne ich mich nicht aus. Ich höre aber gerne von einem Physiker, der sich damit drüber unterhalten will.
Ja, und wie bewegt sich jetzt Vernunft?
Ah, die Vernunft. Es gibt so ein bisschen die Frage in der Antike, wo kommt eigentlich Leben her? Ich meine, das fragen wir uns ja heutzutage auch. Wo kommt das her? Ja. Und wenn die über diese Frage sprechen, dann sprechen sie über die Seele. Und die Seele ist nicht das, was wir uns jetzt wahrscheinlich darunter vorstellen. Ja, also Gott hat uns irgendwie eine Seele gegeben. Sondern was die unter Seele verstehen, ist so ein bisschen das, wo gedacht wird, wo gefühlt wird. Ja, also das Lebensprinzip. Das, was uns zum Leben bringt, das ist die Seele. Die Psyche, da kommt da die Psychologie her. Und die in der Akademie, bei Platon gibt es die Theorie, dass sich die Seele bewegt. Da kann man sich viel zu durchlesen, warum da das denkt, das ist eine andere Frage, ja. Und in diesen Dunstkreis kommt auch die Vernunft. Die Vernunft ist, also die Dianoia ist, oder das Denken, ja. Vernunft ist vielleicht nicht ganz korrekt, Dianoia ist vielleicht eher das Denken. Das Denken ist irgendwie eine Bewegung. Und da kann man fragen, warum ist das so? Da gibt es komische, also bei Xenokrates, auf den könnten wir auch nochmal eingehen. Xenokrates ist also ein Schüler des Platon. Der hat zum Beispiel gesagt, die Seele ist selbstbewegte Zahl. So, da kann man jetzt fragen, was soll das denn jetzt heißen, ja? Wissen wir nicht ganz genau, habe ich versucht herauszufinden. Mein Fazit ist schwer zu sagen, warum jetzt eine selbstbewegte Zahl ist. Ja.
Wie hast du denn versucht, das rauszubekommen?
Kann ich gleich sagen, aber jetzt nur, um das abzuschließen. Und in den Dunstkreis gehört irgendwie auch die Bewegung des Denkens. Also, dass man Denken als Bewegung hat, als etwas, was etwas tut, kann man ja vielleicht intuitiv nachvollziehen.
Ja, kann man sich gut vorstellen.
Genau, und in dem Teil meines Textes geht es darum, dass das Denken zählt und dass das Zählen als Bewegung verstanden wird. Also ich mache etwas und dann mache ich was etwas anderes und das ist irgendwie eine Art der Bewegung. Mhm. Genau, was war die Frage?
Ja, du hast es gesagt, dass du den Xenokrates rekonstruiert hast, aber du bist nicht richtig zum Ergebnis gekommen. Was hast du da gemacht?
Genau, bei Xenokrates ist es so, im Gegensatz zu Zenon. Zenon habe ich ja gesagt, super, da haben wir sowas wie wörtliche Zitate. Mhm. Das haben wir bei Xenokrates nicht. Okay. Bei Xenokrates haben wir Hörensagen, Jahrhunderte später. Aristoteles spricht über ihn, nennt ihn aber nie beim Namen. Ja, da muss man dann anfangen, spricht er hier überhaupt von Xenokrates? Das ist schwierig. Schwierig, wir wissen gar nicht, bis wann Xenokrates überhaupt gelesen wurde. Und das ist, finde ich, auch ein entscheidendes Problem. Bei mir ist es so, mein Text, der Anfang, die ersten Argumente, die also für die Theorie der unteilbaren Linien argumentieren sollen, die sollen teilweise zumindest auf Xenokrates zurückgehen. Ich bin da eher immer sehr, sehr vorsichtig. Also es gibt ein einziges Indiz, ein Zitat von jemand anderen, der uns wiederum in einer arabischen Quelle überliefert ist. Also Jahrhunderte später befinden wir uns jetzt, ja, der uns einen Hinweis gibt, dass das mit Xenokrates zusammenhängt. Naja, und ich versuche da immer sehr vorsichtig zu sein, vielleicht auch vorsichtiger als andere Leute. Einige, die sind dann immer sehr mutig und haben dann ganz klare Theorien. Ich sage, okay, von den Texten, die wir haben, gerade zum Beispiel, wenn es um die Seele als selbstbewegte Zahl geht, wir haben quasi keine Quelle, die wirklich belastbar ist. Wir haben Aristoteles, das war ein Zeitgenosse, super, das ist schon mal nicht schlecht, jemand, der zur gleichen Zeit gelebt hat. Und dann versucht man halt zu lesen, was der geschrieben hat, in welchem Kontext der das geschrieben hat, mit welchem Motiv er das geschrieben hat. Aristoteles ist ja von einer konkurrierenden Schule. Da kann man dann schon mal sagen, hat er das jetzt schmeichelhaft dargestellt? Hat er das vielleicht auch ein bisschen verkürzt dargestellt? Und das versucht man dann zu untersuchen und dann zum wahren Kern zu kommen. Also was können wir belastbar sagen und was können wir mit so ein bisschen großer Vorsicht sagen?
Klingt kompliziert.
Ja, also die Beschäftigung mit Xenokrates ist kompliziert. Da muss auch noch viel zu gearbeitet werden. Also wenn jemand eine neue Edition machen will, wo er genau solche Fragen diskutiert zu Xenokrates, das ist eine echte Forschungslücke, wäre sehr willkommen.
Aber ich meine, wie bist du eigentlich auf diesen Text dann gekommen? Also oder wo gab es einen Punkt in deinem Studium, wo du gesagt hast, ah ja, also diese unteilbaren Linien und dieser Pseudo-Aristoteles, das fasziniert mich besonders. Darüber möchte ich jetzt eine Dissertation schreiben.
Themenfindung immer interessant, ja genau. Wie kommen Leute zu ihren Themen? Bei mir war es so, dass ich über Epikur dazu gekommen bin. Epikur ist auch ein wichtiger Philosoph der Antike. Der ist so unter anderem besonders bekannt für seinen Atomismus, also für seine Atomtheorien. Also das war einer von denen, die gesagt haben, nee, die Welt besteht aus kleinsten unteilbaren Teilchen. Und da habe ich mal eine Hausarbeit zugeschrieben, weil mich das interessiert hat. Das war so der Moment, wo ich angefangen habe, eigentlich haben alle recht, ich sollte mal antike Mathematik machen. Okay. Das ist eher so antike Physik, ne? Und das fand ich dann total interessant, wie sich Leute das überlegt haben. Und da ist mir dann aufgefallen, hey, sag mal, ich habe keine Ahnung, was da andere Leute zu sagen. Bei Aristoteles wusste ich dann ungefähr, okay, der geht irgendwie davon aus, wir haben ein Kontinuum. Mhm. Bei der Akademie, aber der Schule Platons dachte ich so, ich habe keine Ahnung, aber die müssen sich doch auch irgendwas gedacht haben. Und dann habe ich, wie man das macht, irgendwie in einem großen Enzyklopädie quasi nachgeschlagen unter, was haben die sich so gedacht? Habe da gesucht und dann stand da, ach, die Fragen, die können wir alle beantworten, ja, da gibt es einen Text zu über unteilbare Linien, da steht das quasi alles drin. Und ich dachte, super, geht 10 Seiten, ja, kann ich mir mal kurz so nebenher durchlesen. Ja. Ich habe das angefangen zu lesen, ich habe nichts verstanden. Das Griechisch komplett unverständlich. Und dachte, ich verstehe überhaupt nichts. Dachte ich so, okay, kann man zumindest mal eine Masterarbeit zu schreiben, ja. Habe mich dann hingesetzt und dann während dieser Masterarbeit irgendwie festgestellt, okay, die Textbasis, mit der wir arbeiten, ist total veraltet von 1888, ja. Also das ist die Edition, hat nur 7 Handschriften. Ich habe immerhin 27 Handschriften, das ist schon mal nochmal viel mehr Text. Es gibt keinen richtigen Kommentar. Es gibt einen sehr guten Kommentar aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts auf Englisch, ja, aber auch da habe ich gemerkt, da kann man noch super viel zu machen.
Ja.
Und ne, man muss ja auch irgendwie ein Promotionsprojekt entwickeln und mein Doktorvater Klaus Corzilius hat das sehr unterstützt und gesagt, doch, da kann man was draus machen. Und so kam das dann. Und dann hat die Studienstiftung meinen Antrag bewilligt, was natürlich immer super ist. Ja, also wenn man an dem forschen kann, was man selbst entwickelt hat und was man spannend findet. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Zu dem Text noch. Heutzutage lesen wir solche Texte ja tendenziell an der Uni oder müssen die auch schreiben, wenn wir an der Uni sind. Und die werden außerhalb eher weniger gelesen und weniger rezipiert. Wie war das in der Antike? Also wer hat diese Texte geschrieben? Weißt du da vielleicht was zu? Wer hat die gelesen? Und sind das alles nur Männer? Wir haben heute nur Männer gehabt. Und da ist dann immer die Frage, wir haben schon häufiger gehört, Quellenmaterial, Antike ist schwer bei Frauen. Aber haben wir da Hinweise drauf, dass es da auch Frauen gab, die sowas geschrieben oder gelesen haben? Also tauchen bei dir irgendwelche Philosophinnen auf?
Bei mir jetzt in meinen direkten Quellen gibt es keine Frauen. Also ich untersuche keine Frauen leider. Wie ist das generell? Also generell sind uns viel mehr Männer überliefert. Wir wissen, dass es Philosophinnen gab. Wir haben meistens recht wenig von denen überliefert, wenn überhaupt. Da kenne ich mich aber jetzt auch nicht so gut mit aus. Jetzt, wie ist es generell mit, wie die Texte rezipiert wurden? Also ich meine, ich kenne mich jetzt vor allem bei meinem Text aus. Wenn man jetzt sich das bei Aristoteles anguckt, bei Aristoteles wissen wir, der hat Texte publiziert. Ja, für wen? Gute Frage. Ich würde mal zumindest sagen, für die gebildete Allgemeinheit. Und er hat unterrichtet und dann haben wir sowas wie Vorlesungsskripte. Das ist sehr frustrierend, weil das sind tatsächlich unfertige oder gefühlt nicht ganz so fertige Texte. Also die sind nicht komplett stilistisch überarbeitet. Ja, also es ist natürlich was anderes, wenn man einen Text irgendwo jemandem erzählt und sich Notizen macht. Oder jemand anders macht sogar die Notizen. Oder man hat den fertig ausformuliert. Und bei Aristoteles ist es jetzt so, dass wir vor allem nur diese Texte überliefert haben, die Vorlesungsskripte waren. Und in dem Stil ist also auch mein Text. Jetzt ist die Frage, wurde der vorgelesen? Wem wurde der vorgelesen? Bei meinem Text ist es so, dass da so viele Grundlagen vorausgesetzt werden an Geometrie, an Kenntnis der Physik des Aristoteles, dass ich davon ausgehe, das war definitiv ein Fachpublikum. Wenn das überhaupt vorgetragen wurde, dann gibt es noch Theorien. Ach, das war vielleicht ein Schüler, der hat nur geprobt, so zu schreiben wie Aristoteles. Ja, das kann natürlich auch sein, klar. Das wissen wir nicht.
Ja, dann eine letzte Frage, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht interessiert, die stärker in Richtung Altgriechisch geht. Ja. Und hätte Altgriechisch als gesprochene Sprache deiner Meinung nach eine Zukunft? Sollte man das unterrichten an Schulen? Sollte man das allgemein mehr sprechen? Oder ist das etwas, das in der Vergangenheit wichtig war, aber heute in die Bücher gehört und als gelesene Sprache wichtiger ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also generell ist Altgriechisch natürlich wichtig. Die Griechen sind ja, wo vieles herkommt, Ideen und Hintergründe, die heute für uns auch noch wichtig sind, die uns beeinflusst haben. Ich meine, das ist das Griechische allgemein wichtig. Es ist auch einfach eine schöne Sprache. Es gibt tolle Texte, es gibt tolle Literatur. So, jetzt kann man natürlich genau sagen, es gehört nur gelesen. So wird es ja leider auch unterrichtet. Und daran merkt man jetzt auch schon, wie ich das finde. Ich bin froh, dass es eine Bewegung gibt, die das ändern möchte, dass Menschen das sprechen möchten. Und warum finde ich das? Weil ich glaube, dass man Sprachen, dass die viel schöner und viel lebendiger sind, wenn man die spricht, wenn man ein Theaterstück nicht nur liest. Also mir persönlich geht es so, wenn ich jetzt Schiller lese, ein Theaterstück, ja okay, aber wenn ich da Schauspieler habe und die sprechen das und ich kann das verstehen und irgendwie die bringen da Leben rein, ja, oder Dichtung, ja, das ist, arbeitet ja auch ganz viel damit, dass man das hört, dass man das schnell versteht. Und ich finde an Schulen das immer so ein bisschen schade, dass, also die Lehrer machen das toll. Also ich hatte tolle Griechischlehrer, ja. Schaffen es leider gar nicht, dass man so viel Zeit hat, das zu machen. Aber eigentlich möchte man ja Texte lesen und nicht übersetzen. Und wir konzentrieren uns ganz oft darauf, zu übersetzen, anstatt einen Text einfach mal zu lesen und zu trainieren. Also ich meine, wenn ich ein Englisch lerne, ja, dann lerne ich ja auch nicht, ja, was heißt jetzt das Wort School auf Deutsch? Nee, ich weiß dann irgendwann, das heißt halt School so und dann übersetze ich das ja in meinem Kopf nicht. Und deswegen finde ich toll die Ansätze, wo Leute das machen. Das machen zum Beispiel Leute in Oxford und Leute in Berlin, die sagen, nee, wir müssen das noch ein bisschen aktiver trainieren, einfach damit wir ins wirkliche Leben lesen und ins Hören kommen. Ich kann das leider nicht. In einer Zukunft hoffe ich, dass ich da auch Zeit für habe, das zu trainieren. Aber genau, denke ich, dass das eine Zukunft hat, ja. Und ich finde toll, dass Leute das machen und dass es inzwischen Podcasts gibt auf Altgriechisch. Das finde ich super.
Okay. Genau. Ja, Susanna, da wir gerade jetzt bei der Sprache sind, hätte ich noch eine letzte Frage. Was ist eigentlich dein Lieblingswort auf Altgriechisch? Hast du sowas?
Gute Frage. Also wenn ich jetzt was sagen müsste, dann würde ich die Skorodomachoi nehmen, die Knoblauchkrieger, weil mir das eine Gelegenheit gibt, über einen meiner Lieblingsautoren zu sprechen, Lukian. Und der hat einen Roman, den man als den ersten Science-Fiction-Roman der Welt bezeichnen könnte. Da wird auf dem Mond geflogen und da kämpften die Mondkrieger gegen die Sonnenkrieger. Und das sind alles dann immer ganz lustige Leute. Und unter anderem sind da die Knoblauchkrieger dabei, die eben aussehen wie Knoblauch. Das sind die Skorodomachoi. Skorodon ist der Knoblauch und Mache ist der Kampf.
Wow, das klingt spannend. Diesen Roman würde ich auch gerne lesen.
Kann ich sehr empfehlen.
Ja, dann vielen Dank für dieses total spannende Thema und die vielen Antworten. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Susanna, vielen Dank, dass du extra bei diesem kalten Wetter nach Marburg gekommen bist und dir die Zeit für dieses Interview genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es sehr spannend und habe auch was gelernt. Und das sind ja sehr wichtige Fragen, die du dir stellst und bearbeitest. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mich gefreut.
Ja, und für unsere Hörerinnen und Hörer, bei uns geht es in 2 Wochen wieder weiter mit Auf den Spuren alter Kulturen. Bis dann.